Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, heute ganz besonders, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Und hier zusammen mit meiner Kollegin Lea Kilian, wir sind beide in dieser theologischen und religionswissenschaftlichen Fakultät. Lea ist genau in dieser, ja, in dieser Zwischenphase, aber es ist auch so ein, hat auch was, ich sehe schon dein Gesicht. Also, auf jeden Fall, Lea ist promoviert. Du bist Wissenschaftlerin, bist hier bei uns am Ethikzentrum angestellt, bist noch nicht Professorin. Vielleicht schlägst du auch nochmal einen ganz anderen akademischen Weg ein. Und passt für dich so diese Bezeichnung? Zwischenstation.
Zwischenstation, ja. Das stimmt, es fühlt sich die ganze Zeit so an, aber es ist halt eine ziemlich lange Zwischenstation, ne? Also man ist ja 6 bis 8 Jahre diese Postdoc mindestens mal so eine Zeit lang. Und genau, da ist man auf dieser Zwischenstation zwischen, na, wird das was in der Wissenschaft oder eher nicht? Und brauche ich eine Alternative oder eher nicht? Genau. Ja. Also so ein Schwebezustand, den man ausfüllen soll. Ja.
Schwebezustand, der aber mit ziemlich viel Konkreten dann so angefüllt ist. Ich habe mich gefragt, als ich heute Morgen hier auf dem Velo ankam, wie sieht konkret deine Woche aus? Also als Wissenschaftlerin, als Ethikerin hier an der Universität.
Also was, glaube ich, alle Menschen in den Wissenschaften kennen, ist, dass da erstmal unfassbar viele E-Mails sind.
Ja.
Damit fange ich meistens an am Morgen. Aber geschickter wäre es, habe ich mir sagen lassen, man würde mit dem Schreiben anfangen. Denn eigentlich schreiben wir ja ganz viel in den Geisteswissenschaften. Und als Ethikerin schreibe ich auch. Ich schreibe Aufsätze und Beiträge und
Sitzt du gerade an einem Thema, worüber du schreibst?
Ich sitze an mehreren Themen. Also ich sitze gerade an einem Beitrag für die zum Thema, was ist eigentlich Gerechtigkeit in der Klimakrise? Und dann sitze ich an einem Beitrag zu, inwiefern kann Forschung zum assistierten Suizid einen Beitrag zur Theologie leisten? Und dann sitze ich an einem Beitrag zu Seelsorge und KI, also wie verändert sich Seelsorge durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz?
Stopp, also mir ist jetzt schon total schwindelig. Also Klimakrise, assistierter Suizid, KI.
Ja.
Das sind ja nur 3 komplett unterschiedliche Themenfelder.
Ja.
Was sie wahrscheinlich so, wo der rote Faden bei dir ist, du schaust jeweils aus einer ethischen Perspektive auf diese Fragen.
Mhm.
Kann man in einem Satz sagen, was Gerechtigkeit angesichts der Klimakrise heißt?
Nein, aber ich kann es ja mal ganz kurz versuchen. Also vor allen Dingen zeigt sich in der Klimakrise, wenn ich da als theologische Ethikerin drauf gucke, dass Gerechtigkeit ein sehr umfassender Begriff sein sollte, der sich nicht nur auf die zwischenmenschliche Ebene bezieht, sondern noch auf mehr im Kontext der Klimakrise. Und was ist eigentlich eine Gerechtigkeit im Kontext von einer globalen Krise und von einem globalen Erleben, aber auch von so einem integralen Erleben davon? Also Natur mit Mensch, mit Welt, Tiere, das zählt ja auch alles noch dazu. Und da muss Gerechtigkeit anders gedacht werden als nur Gerechtigkeit ist Gleichheit zum Beispiel. Das wäre ja eine sehr einfache Definition von Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit ist halt mehr.
Also Gerechtigkeit auch im Hinblick auf die Frage, welche, ja, mir fällt schon gar keine Frage ein.
Ach so, okay. Dann nochmal konkreter. Also es kann ja nicht nur darum gehen, CO2-Emissionsmöglichkeiten gerecht zu verteilen auf verschiedene Länder oder Köpfe oder und so weiter. Sondern es soll, in der Ethik ist die Frage ja nicht nur, was soll ich tun, wie soll ich handeln, CO2-Emissionen vielleicht irgendwie verhandeln oder so, sondern es soll auch darum gehen, wie können wir gut leben. Es geht ums gute Leben in der Ethik. Und für mich heißt das auch, es geht ums gute Zusammenleben. Und das heißt, wie wollen wir auch zum Beispiel gerecht zusammenleben? Und was heißt es für eine Gesellschaft oder halt auch ein globales Denken in der Klimakrise, gerecht zusammenzuleben? Und das bedeutet marginalisierte Gruppen in den Blick zu nehmen. Das bedeutet, die in den Blick zu nehmen, die keine Stimme haben. Das bedeutet, über ausgleichende Gerechtigkeit nachzudenken, aber auch über eine Gerechtigkeit, die andere befähigt in der Handlung. Das sind so ganz viele unterschiedliche Gerechtigkeitsbegriffe. Und die dann zu durchdenken, was das in der Klimakrise heißt, das finde ich das Spannende. Also ich habe so die schöne Möglichkeit, mir ganz konkrete Probleme vorzunehmen. Mhm. Und sie dann mit sehr abstrakten philosophischen Gedanken ins Gespräch zu bringen.
Für mich klingt das immer noch ziemlich abstrakt. Also ist das konkrete Problem, wie lässt sich eine Welt gestalten, in der sowohl bestimmte Tierarten zu ihrem guten Leben kommen, was auch immer das dann für eine Ameise ist oder für eine Biene. Und wie kommen gleichzeitig aber auch bestimmte kleine Gruppen, die ohnehin schon diskriminiert sind, zu einem guten Leben, die vielleicht darauf angewiesen sind, genau diese Tierart zu bejagen. Mhm. Wäre das so ein konkretes Beispiel?
Ja, und halt noch darüber hinaus. Also so dieses Das Blöde ist vielleicht für die Zuhörenden oder die, die konkrete Fragen an die Ethik haben, dass die sich immer sehr zurückzieht, dann doch nicht ganz konkret zu werden. Denn die, in meinem Verständnis möchte Ethik eigentlich dazu anregen, dass andere auch anfangen, darüber nachzudenken. Ich würde gerne quasi Aspekte von Gerechtigkeit, wie ich das gerade genannt habe, zur Verfügung stellen, um sich Gedanken darüber zu machen, wie wir gut zusammenleben können oder wie, was es heißt, gerecht zusammenzuleben. Und ich würde gerne eine Bandbreite von Gerechtigkeit erstmal versuchen zu eruieren und zu erarbeiten und zu entwickeln und zu überlegen, aber was ist das denn dann für eine Gottesgerechtigkeit zum Beispiel? Also so meine Theologie auch mit reinzubringen. Und das ist ein sehr aktives Denken für mich, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die Herausforderung ist, wo wird das konkret? Aber ich bin ja nicht Politikerin zum Beispiel. Mhm. Also ich setze es nicht um, aber ich als Ethikerin sehe ich meine Aufgabe darin, den Raum zu schaffen, mal über solche Themen nachzudenken.
Mhm. Und der springende Punkt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist bei dir da, dass du im Grunde genommen, man würde sagen, einen ganzheitlichen Ansatz einforderst. Also Gerechtigkeit nicht nur zwischen im Hinblick auf die Verteilung von Gütern und Ressourcen unter Menschen, sondern Tiere, gegebenenfalls auch die nicht belebte Natur mit einzubeziehen. Du hast jetzt gleich auch noch von Gottesgerechtigkeit gesprochen.
Ja, ich bin ja Theologin. Also ich mache Ethik in einer theologischen Perspektive und als Theologin und damit halt auch als Christin.
Ja.
Und insofern frage ich mich ja auch, wir erleben die Klimakrise und wir Christinnen deuten Umwelt und Mitwelt und in die Welt, in der wir leben, als Schöpfung Gottes. Aber was bedeutet das denn dann, wenn wir jetzt eine Krise das, was wir als Schöpfung mitunter bezeichnen, erleben? Was bedeutet das für unser Verhältnis zu Gott? Was bedeutet das für unser Verständnis von einer Gerechtigkeit, die von Gott kommt oder vielleicht doch nicht? Also ist Gerechtigkeit eigentlich das, was Menschen schaffen können oder muss Gott eigentlich eingreifen?
Das hört sich jetzt, finde ich, ziemlich komisch, unfair und ungerecht an.
Ja.
Also wir Menschen haben diese Klimakrise, zumindest was nach jetzigem Stand der Wissenschaft, maßgeblich mit hervorgebracht.
Auf jeden Fall.
Und dann soll Gott irgendwie das lösen?
Genau, aber es gibt tatsächlich christliche Strömungen, die in die Richtung gehen und die sagen, in der Klimakrise zeigt sich die Apokalypse und Gottes Wille. Das müssen wir jetzt einfach ertragen, aber dann.
Ja, das ist ja sehr bequem.
Das
genau.
Ist sehr bequem,
also,
genau.
Machen wir so weiter wie bisher und Gott wird das dann schon
wird
richten.
Wird das dann schon richten.
Oder und wir sind sowieso auf der richtigen Seite.
Ja, und weil das also, nicht da meinem theologischen Verständnis von Gottes Gerechtigkeit entspricht, ist es wichtig, dass ich als eine andersdenkende Theologin dann meine Verständnisse von Gerechtigkeit mit einbringe in den Diskurs.
Was dann bedeutet, dass wir Menschen ins Handeln kommen.
Oh ja.
Ja.
Und ich glaube, dass Gott es uns auch zutraut. Also das ist mein Punkt, dass ich sage, wir sprechen davon in den biblischen Schriften, dass Gott dem Menschen eine bestimmte Position in der Schöpfung gegeben hat. Und das macht Gott, weil der Mensch das auch kann.
Ja. Und der damit könnte aber auch die eigentlich Verantwortung hat.
Genau, Mensch hat Verantwortung und Mensch kann auch.
Ja.
Und es ist dem Menschen zuzutrauen, gut und gerecht in der Schöpfung zu handeln. Und wir sind von dem Weg abgekommen. Und da gibt es viele, viele Gründe für. Aber es ist uns auch möglich, was dagegen zu tun.
Das zweite Thema, was du angesprochen hast, war assistierter Suizid. Ja. Gibt es da so eine Kernfrage, die dich beschäftigt? Das ist ja etwas, was ein Thema ist, was gerade in der Schweizer Gesellschaft, naja, wahrscheinlich in vielen, auch in anderen Gesellschaften, sehr, sehr heiß umstritten ist. Bei uns in der Schweiz gibt es die Möglichkeit für einen assistierten Suizid, einen legalen. Mhm. Was ist für dich da die Kernfrage?
Mhm. Also was wir zum Beispiel jetzt als Institut für Sozialethik gemacht haben, dass KollegInnen von mir eine Studie durchgeführt haben, inwiefern Fahrpersonen überhaupt mit dem Thema assistierten Suizid konfrontiert sind. Also wo begegnen die dem Thema? Fragen Gemeindemitglieder danach, fragen die um eine konkrete Begleitung, fragen die einfach nur um die Meinung der Pfarrperson zu diesem Thema. Und ich, das hört man sicherlich, ich komme aus Deutschland, da ist es im Moment so, dass es noch viel legaler, ungeregelter ist als in der Schweiz, weil es einfach aktuell eine Gesetzeslage gibt, die vorsieht, dass es erlaubt ist, aber es gibt auch keine konkreteren Einschränkungen und Regelungen.
Also in Deutschland ist es quasi theoretisch erlaubt, ohne dass es klare Regelungen gibt?
Es gibt keine Regelungen zur Einschränkung aktuell oder sehr wenige, ja, genau. Weil die Gesetzeslage vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, genau. Mhm. Deswegen ist es im Moment auch ein wichtiger Punkt, zum Beispiel für Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, die zum Beispiel diakonische Einrichtungen oder die im Bereich der Altenpflege oder Altenheimen sind, sich darüber Gedanken zu machen, ob assistierter Suizid bei ihnen stattfinden kann und darf oder ob Pfarrpersonen assistierten Suizid begleiten könnten oder nicht. Und das war zum Beispiel was, was mich jetzt in den letzten Monaten beschäftigt hat, auch auf Anfragen hin. Wie stehen wir als evangelische Theologie eigentlich zu diesem Thema? Und das ist halt eine ethische Frage. Deswegen werden dann die theologischen EthikerInnen angefragt. Und was ist eigentlich, das kam ja auch hier schon im Podcast vor, was ist eigentlich gutes Leben und gutes Sterben? Und genau das, diese Frage stellt sich dann wieder beim assistierten Suizid und dann als auf bezogen für die Kirchen auf die Frage, was machen wir mit unseren Pfarrpersonen zu diesem Thema? Was machen Seelsorgende in diesem Bereich? Was können die? Was wollen wir da auch leisten und was nicht? Und im Moment ist die Positionierung in die Richtung zu sagen, von evangelischer Seite her zu sagen, Vorrang hat die Suizidprävention. Also schön wäre es, den Menschen eine möglichst gute Versorgung zu ermöglichen, zum Beispiel durch eine palliative Versorgung, die sie dann darin bestärkt, nicht verfrüht selbst gewählt zu gehen. Und gleichzeitig gilt aber auch die uneingeschränkte Solidarität denjenigen, die leiden.
Also die leiden und sich für sich entscheiden möchten, ich möchte so mein Leben nicht weiter fortführen.
Genau. Und denen gilt unsere uneingeschränkte Solidarität und auch niemand darf mit seinem Leid allein gelassen werden, heißt das für mich. Und das heißt also auch, dass es im Zweifelsfall bedeutet, diese Person zu begleiten.
Du hast diese, das war so eine Dreierreihung ja richtig. Also Klimakrise, assistierter Suizid, das sind beides ziemlich existenzielle Fragestellungen. Mhm. Also Klimakrise geht uns alle, die ganze Welt an. Assistierter Suizid ist etwas, was einen persönlich, entweder weil man selber vor dieser Entscheidung steht oder weil man innerhalb der Familie oder Freundeskreis dieses Thema hat, was ja auch, klar, an die Existenz geht im mehrfachen Sinn. Und das Letzte, was du noch angesprochen hattest, war aber KI.
Ja.
Du lachst, warum lachst
ja.
du?
Ja, weil uns das auch total existenziell angeht, weil KI und der Umgang mit KI uns verändert. Und das hat auch was damit zu tun, also mit Fragen darum, wie gutes Leben aussehen kann. Also das finde ich, Umgang mit KI ist ähnlich existenziell. Und die Frage damit, wie wir damit umgehen und was das für Auswirkungen hat.
Was würdest du denn sagen im Augenblick, was ist die größte Auswirkung, die wir beobachten?
Boah, also so weit würde ich mich, glaube ich, nicht aus dem Fenster lehnen wollen, zu sagen, was wir für insgesamt für Auswirkungen beobachten, weil das geht schnell in so ein Technik-Bashing.
Ja.
Ne? Ah, wir sind alle nicht mehr beziehungsfähig und alle sitzen nur noch alleine vor ihrem Computer. Und
das stimmt ja auch einfach nicht.
Eben, so, also. Genau. Und ich sehe auch viele große Vorteile in Digitalisierung und auch KI-Technologien. Man muss es, glaube ich, als großes Bündel und von Möglichkeiten und auch
Aber
Technologien
mit
betrachten.
Aber verändern meine ich ja auch gar nicht unbedingt negativ.
Mhm.
Mhm. Ist spannend, dass du das gleich schon gehört hast. Also KI kann uns ja auch in einer positiven Art und Weise möglicherweise verändern.
Auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Es hat bietet ganz viele Chancen und es bietet viele Möglichkeiten der Vernetzung und des Austausches, die sonst so auch nicht möglich waren. Es bietet auch die Möglichkeiten, Dinge zu vereinfachen und sich abnehmen zu lassen, um dadurch vielleicht Zeit für anderes zu gewinnen. Und genau, und das hat aber gleichzeitig ja auch negative Auswirkungen, mit denen wir uns im Moment ja auch viel gesellschaftlich auseinandersetzen. Ich glaube, wir setzen uns ja im gesellschaftlichen Diskurs häufig mit den oder bedenken im Moment viel diese negativen Seiten davon. Deswegen bin ich da, glaube ich, so eingestiegen, weil das oft im Moment die Diskussion ja auch bestimmt, sollte es Einschränkungen geben, was macht das mit uns, gehen jetzt alle Arbeitsplätze verloren von Menschen, die irgendwie was mit Texten zu tun haben und so weiter.
Ja, genau. Du hast gesagt, du fängst deinen Tag mit den E-Mails an, kenne ich bestens. Dann kommen die Aufsätze, eben zum Beispiel zum Thema Klimakrise und Ethik. Was käme dann danach?
Was käme dann danach? Also ein wichtiger Anteil in der Arbeit an der Uni ist neben der, ich nenne das jetzt mal Forschung, nämlich Aufsätze schreiben, ist die Lehre. Und da kommt dann die Lehre, also die Vorbereitung von den Seminaren, die ich unterrichte und dann die Durchführung und Nachbereitung. Und da unterrichte ich in diesem Semester zum Beispiel ein Seminar, das arbeitet transdisziplinär, also mit Studierenden unterschiedlichster Fachrichtungen aus verschiedensten Fakultäten und mit Leuten aus der Praxis. Also wir laden uns Menschen aus der Praxis oder ich lade Menschen aus der Praxis ein und wir versuchen in dem Seminar eine Idee davon zu bekommen, wie Menschen in der beruflichen Praxis ihre Entscheidungen treffen. Also haben die bestimmte moralische Überzeugungen, die ihm dann eine Rolle spielen.
Welche Entscheidungen beruflich?
Die Entscheidungen, die eine Tragweite haben. Also wenn ich zum Beispiel für andere Menschen Dinge entscheide, also meine Entscheidungen Auswirkungen haben auf andere Menschen, dann ist das eine Entscheidung, die man durchaus mal reflektieren könnte.
Also kündige ich Frau Meier oder Frau Müller?
Genau. Oder wie gehe ich mit einem bestimmten auffälligen Kind in meiner Klasse um? Mhm. Oder stellen wir die Behandlungsmaßnahmen bei der Patientin ein oder nicht?
Ja. Und was wäre eine Antwort auf die Frage?
Die Antwort wäre, ich hoffe, dass die Menschen, die komplexe Entscheidungen treffen, eine Idee davon haben, dass sie eine Art von moralischen Vorstellungen haben und dass sie sich orientieren im Hinblick zum Beispiel auf ihre Werte. Dass sie also Dinge nicht einfach nur irgendwie entscheiden, sondern dass sie die verantwortungsvoll oder reflektiert entscheiden. Und das wollen wir in dem Seminar gerade, also versuchen wir gerade rauszufinden. Arbeiten Menschen, die Entscheidungen treffen, mit ihren Werten, bringen die ein. Und dann fragen wir die Leute in so einer Art Interview Situationen, was für sie schwierige Entscheidungen sind und was ihnen dann hilft, diese Entscheidungen zu treffen und was für sie zum Beispiel wichtige Werte sind in ihrer Arbeit.
Mhm. Genau. Gab es da so eine Begegnung mit jemandem aus der Praxis, die dich beeindruckt hat?
Wir hatten mal jemanden aus einem großen Tech-Konzern da und haben den nach schwierigen Entscheidungen gefragt. Und das Spannende war, dass für denjenigen schwierige Entscheidungen immer dann waren, wenn sein eigener Ruf auf dem Spiel stand. Mhm. Und das fand ich total spannend, weil das war ehrlich gesagt überhaupt nicht in meinem Fokus, sondern ich habe einfach immer nur an, ja, wenn das dann irgendwie Auswirkungen auf andere hat oder das, an solche Dinge habe ich gedacht, an Verantwortung für andere und habe dann gemerkt, dass das offenbar ein ziemlicher Bias bei mir ist und andere offenbar schwierige Entscheidungen deutlich anders verstehen.
Aber es ist ja auch spannend, dass der so ehrlich war.
Ja, ja.
Also der hatte gar nicht das Gefühl, dir als Ethikerin gegenüber jetzt besonders ethisch tun zu müssen, sondern hat offen zugestanden, für mich wird es immer dann schwierig, wenn mein Ruf auf dem Spiel steht.
Der hat es auch nicht als ethisches Problem wahrgenommen, dass das etwas egozentrisch wirkt.
Ja. E-Mails, Aufsätze, Lehre.
Eigenqualifikation.
Das ist ja schon mal ein grauenhaftes Wort.
Ja, Entschuldigung.
Nein, es macht nichts. Das kannst du ja nichts dafür. Ja, das Postdoc-Dasein.
Das Postdoc-Dasein besteht auch darin, dass man sich qualifiziert für eine Professur irgendwann vielleicht. Und das bedeutet in meinem Fach auch noch ein zweites Buch zu schreiben. Also die Promotion ist ja oft ein Buch und das zweite Buch nennt sich dann Habilitation. Das wird jetzt auch noch geschrieben.
Genau. Das geht bei dir übers Vertrauen, gell?
Genau.
Was ist denn Vertrauen? Das ist ein bisschen eine unverschämte Frage, weil darauf gibt es wahrscheinlich keine leichte Antwort.
Nein, da genau, da gibt es keine leichte Antwort drauf. Was mir, ich würde gern anders anfangen, weil ich komme auf meine Ideen, was ich beforschen will oder was ich befragen will, was ich verstehen will, eigentlich immer aus Lebenssituationen heraus. Und ich war auf einer Tagung zur Legitimität von Schwangerschaftsabbrüchen. Und dann hat eine Bischöfin, die da war, sehr überzeugt davon gesprochen, dass man halt auch den Frauen eine Entscheidung zutrauen müsste. Und da habe ich so gedacht, aha, zutrauen müsste. Mhm. Was ist das denn? Also was heißt das denn, jemandem etwas zuzutrauen? Und ist das jetzt, dass ich Vertrauen in die Frauen haben soll, die diese Entscheidung treffen? Oder dass ich ihnen etwas zutraue? Ist das was anderes? Und so stolpere ich manchmal in meine Themen. Und habe dann festgestellt, dass dieses Vertrauen in jemanden setzen oder halt auch jemandem etwas zutrauen an Entscheidung oder Handlungsfähigkeit, dass das in ganz, ganz vielen Bereichen eine Rolle spielt. Und auch immer stärker von uns abgefragt wird.
Wie meinst du, von uns abgefragt wird?
Also, dass uns Dinge zugetraut werden oder halt auch nicht zum Beispiel. Oder ob wir Dingen vertrauen können. Also das KI ist ja das schönste Beispiel dafür oder Digitalisierung. Was vertraue ich dieser Technologie an zum Beispiel meinen Daten, aber was traue ich ihr auch zu an Fähigkeiten oder kriege ich halt einfach, wenn ich da einen Prompt reinsetze, ziemlichen Müll zurück?
Ja, und was traue ich mir selber noch ohne KI zu?
Das auch?
Das finde ich eine total spannende Beobachtung. Also man selber ist inzwischen derartig bei bestimmten Prozessen wie Übersetzungen irgendwie von komplizierteren Texten oder bei Rechercheaufgaben, tun wir alle ja ständig mit KI arbeiten hier als Wissenschaftlerin. Ja.
Oder ich habe ganz viele Gedankenfetzen und denke, super, ich lasse mir das jetzt mal systematisieren. Dafür ist doch so ein Large Language Model da.
Ja.
Genau.
Und das finde ich schon die Frage, ab wann traue ich mir eigentlich noch bestimmte komplexe Zusammenhänge zu selber zu machen, wenn ich doch weiß, ich habe hier das Laptop neben mir und krieg's in 2 Sekunden. Potenziell geboten. Ob es dann so gut ist, ist nochmal eine andere Frage.
Genau.
Aber vielleicht eben auch besser als das, was ich zustande kriegen würde. Aber das führt uns jetzt auf einen Seitenstrang. Du warst bei Vertrauen und Zutrauen.
Ja. Genau. Und jetzt versuche ich in meiner Arbeit vor allen Dingen mit philosophischen Texten und ethischen Texten, aber auch Ethik ist immer ein interdisziplinäres Fach. Also ich habe schon in die Psychologie reingeguckt und in die Pädagogik. Was gibt es da alles zu Überlegungen zum Vertrauen? Und was mir aufgefallen ist, ist, dass man Vertrauen noch viel stärker als ein gegenseitiges Geschehen beschreiben müsste, als dass das bisher in der Philosophie gemacht wird. Also in der philosophischen Ethik ist mir viel begegnet, dieses, wir müssen alle vertrauen, warum vertrauen wir, wem vertrauen wir. Aber ich habe relativ wenig dazu gefunden, zu was passiert eigentlich, wenn mir vertraut wird. Also was passiert eigentlich in mir, welche normativen Forderungen werden da an mich auch vielleicht gesetzt, wenn mir vertraut wird? Und da habe ich relativ wenig zu gefunden und ich finde es aber für die Ethik hochinteressant.
Hat das nicht beides? Also wenn mir vertraut wird, ist es einerseits, kann es ein gutes Gefühl sein und gleichzeitig kann es auch sehr konkret Stress auslösen.
Eben, genau. Also das kann total Empowerment hervorrufen und es kann aber auch, genau, einen Druck auslösen.
Ja. Eben. Also es kann eine Entlastung sein, wenn ich weiß, das Vertrauen wird gar nicht in mich gesetzt, sondern in irgendjemand anderen.
Ja. Auf jeden Fall. Aber zum Beispiel gibt es ja auch so diese Kollektivansprachen. Also in Deutschland hat mal die Bundeskanzlerin damals gesagt, wir schaffen das in Bezug auf Fluchtbewegungen und Aufnahme. Und wir schaffen das ist auch eine Vertrauenszusage oder eine Zutrauenszusage. Mhm. Aber da muss ich mich dann zu verhalten. Hat das die Gesellschaft unter Druck gesetzt? Hat sie eher so dieses ein Aufbruchsgefühl von, ja genau, wir schaffen das, ein Zuspruch. Das sind so, also diese Ambivalenzen sich anzugucken, Das finde ich eigentlich das Spannende, weil das wäre jetzt, das, also so ein genuin Ethiktreiben, sich anzugucken, wie sich dadurch auch das verändert, das Aufnehmen von Vertrauen und dann auch vielleicht eine Vertrauensrückgabe. Vertrauen ist nämlich tatsächlich, kann man zeigen, ein Hin und Her. Also wenn ich jemandem vertraue, fällt es dem auch leichter, mir zu vertrauen. Es geht in so ein gegenseitiges Geschehen oft rein.
Darf man denn von jemand anderem einfordern, dass er mir oder ja, dass er mir vertraut? Weil die Erfahrung, dass Menschen einem nicht vertrauen, ist ja eine grauenhafte.
Mhm.
Also ich erzähle jemandem etwas und die Person spiegelt mir zurück, ja, das glaube ich dir jetzt aber nicht. Mhm. Und es ist vielleicht was sehr Persönliches. Also ich sage, du bist mir wahnsinnig wichtig und die andere Person sagt, glaube ich nicht.
Mhm.
Es ist eine Zurückweisung und ja, und gleichzeitig damit ja auch ein Vorwurf verbunden.
Genau, auf jeden Fall. Also du bist nämlich nicht vertrauensvoll. Und man kann vielleicht auch dieses, man kann dir nicht vertrauen. Und gleichzeitig sagt so die Literatur, das ist aber ein menschliches Grundbedürfnis, dass uns vertraut wird. Das brauchen wir. Das gehört zum Menschsein dazu, dass wir Vertrauen von anderen gewinnen wollen. Und eine Philosophin, Miranda Fricker, hat das in Bezug auf sie hat das eine epistemische Ungerechtigkeit genannt, mhm. wenn mir nicht vertraut wird. Also ich erfahre eine Form von Ungerechtigkeit, wenn mir nicht vertraut wird, dass ich zum Beispiel, jetzt auf Epistemik bezogen, also auf Wissen bezogen, dass ich was zu sagen habe. Mhm. Dass ich was Sinnvolles und Interessantes und Gewinnbringendes oder Erkenntnisreiches mhm. zu sagen habe. Und das ist eine Form von Ungerechtigkeit, die wir erfahren. Und das sagst du ja auch, es fühlt sich furchtbar an, mhm. wenn mir nicht vertraut wird.
Interessant, ich wäre da nie drauf gekommen, das mit Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit in Verbindung zu kriegen, weil das klingt so, als hätte ich einen Anspruch darauf, dass man mir vertraut.
Mhm.
Und das Gefühl habe ich eigentlich nicht.
Ja, aber in Bezug auf das Zutrauen in deine Fähigkeiten, zum Beispiel als Professorin, steht dir das ja schon zu. Und da bringst du ja auch eine gewisse Überzeugung mit, dass du zu bestimmten Themen als Professorin was zu sagen hast. Und wenn man dir aber dann trotzdem nicht zuhört, zum Beispiel, weil du eine Frau bist, dann ist das epistemische Ungerechtigkeit.
Ja.
Genau.
Ja, die Situation kennen wir wahrscheinlich beide.
Ja.
Ja, bestens. Andi, du bist ein Mann. Das ist ein bisschen eine fiese Überleitung, so aus dem Nichts heraus. Aber Lea, wir machen das eigentlich fast immer so inzwischen, dass Andi merkt, wo so Lücken entstanden sind im Gespräch, weil ich ja nicht aufmerksam war oder mit meinen Gedanken irgendwie nochmal woanders hing. Und Andi ist so ein aufmerksam, wohlwollender, kritischer Zuhörer. Gibt es so Punkte für dich während des Gesprächs, wo du sagst, fändest du gut, da nochmal nachzuhaken?
Ja, also wo ich ein bisschen hängen geblieben bin, tatsächlich war bei KI, ich möchte nicht nochmal das ganze Thema, das ist ja eben ein großes Thema, aber du hast gesagt, das sei so existenziell und wir hatten vorher über Sterbehilfe und so geredet, also so richtig existenziell und das ist mir nicht so ganz deutlich geworden, wo du das gesehen hast, weil es würden Leute Arbeitsplätze verlieren, das ist natürlich für die Leute existenziell, aber es klang so, als ob eher sowas human für unsere
anthropologisch, also,
anthropologisch
jeden Fall.
Genau. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Sehr, sehr gerne. Ich habe mir jetzt einfach viele Studien angeguckt, die in die Richtung gehen zu sagen, unsere Kommunikation ändert sich, wenn wir mit einer KI kommunizieren. Wir können da bestimmte Dinge sofort erwarten. Eine Verlässlichkeit, eine immer Erreichbarkeit, ein sehr supportive, unterstützendes Gegenüber. Und viele Menschen nutzen inzwischen KI auch genau als das, als Buddy, als Freund. Manche bauen eine Beziehung zu denen auf und so weiter. Und dadurch ändert sich unser Verhalten in der Kommunikation mit unseren Mitmenschen. Weil wir, das können wir Menschen gar nicht anders, das nennt sich dann, jetzt ist mal wieder so ein Wort, digitaler Animismus. Wir gehen da rein in diese Kommunikation mit einer KI, als wäre sie ein Wesen, ein lebendiges. Das fällt uns so schwer zu denken, das ist nur eine Maschine. Wenn wir mit der kommunizieren und was zurückbekommen, dann ist das halt eine Interaktion, die wir nur kennen, aus mit Personen zu kommunizieren. Und dann kriegen wir da so eine Antwort und das ist so supportive und wunderbar und so schön. Und boah, Menschen sind manchmal so anstrengend in der Kommunikation. Die sind manchmal ungerecht oder total genervt oder einfach nicht erreichbar und so weiter. Und unsere Erwartungen an Kommunikation und gelingende Kommunikation wird durch die Kommunikation mit KI verändert. Und deswegen ist es meines Erachtens halt eine existenzielle und halt auch anthropologische Frage, was KI für Auswirkungen hat, zum Beispiel für uns.
Also da geht es gar nicht so ums Technische, wo hilft mir KI, sondern wirklich eben diese, das Menschen, den Umgang dann mit Menschen.
Genau, ich würde das so einen relationsethischen Ansatz nennen. Es geht mir darauf, diese Beziehungen anzugucken, die da entstehen und wie die sich verändern.
Vielen Dank.
Das finde ich jetzt extrem spannend. Das heißt, einerseits so die Beobachtung bei sich selber, dass man die KI irgendwie bittet, kannst du mir bitte dies oder jenes? Ja,
genau.
Oder womöglich habe ich mich auch schon dabei ertappt, versucht zu sein, mich zu bedanken, was irgendwie auch völlig abstrus ist. Das hat quasi aber wie so einen Spiegeleffekt, sagst du. Also, dass wir zunehmend auch in Beziehungen zu Menschen erwarten, dass das geleistet wird, was die KI leistet.
Ja, oder beziehungsweise von Menschen dann halt schneller enttäuscht sind. Wir rechnen nicht mehr so stark mit dieser misslingenden Kommunikation. Ja.
Weil wir bei der KI vermeintlich keine misslingende Kommunikation haben.
Genau, vermeintlich das nicht haben. Genau, also man kann das vor allen Dingen im Moment noch zeigen bei Menschen, die freundschaftliche oder auch amoröse Beziehungen mit KI eingehen, die dann auch selber sagen, das finden sie halt nicht bei Menschen, was sie da in der KI finden. Und das ist halt dieses immer erreichbare, immer positiv unterstützende, selten kritische zum Beispiel, was sie da halt finden.
Also manche Leute erleben das ja auch unter anderem vielleicht, ja, erleben das auch mit Tieren, oder?
Ja.
Meine Hündin ist immer da.
Ja.
Und die hört mir immer zu. Also außer sie will gerade fressen oder unbedingt raus.
Ja, siehst du, die hat ab und zu auch Bedürfnisse. Die KI halt nicht.
Aha, okay, das ist der Unterschied. Und ja, ich hatte gedacht, eine KI verwechselt man schneller mit einem Menschen als eine Hündin. Aber
Naja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube aber, es geht um diese Beziehung haben. Und du nimmst selber wahr, das ist ein Wesen, das Bedürfnisse hat, auf die ich auch mal Rücksicht nehme, wie, oh, die möchte raus.
Ja.
Und dann gehe ich wohl jetzt mit, auch wenn es
regnet. Und die sich auch aktiv bemerkbar macht. Bei der KI muss ich nur schauen, dass irgendwie das mit dem Strom funktioniert.
Genau,
Vielen Dank, Lea. Vielen Dank für das Gespräch. Und das
war ein wilder Ritt. Ich hoffe, dass
das können dann unsere Hörerinnen und Hörer entscheiden, ob sie da mitreiten oder nicht. Es war auf jeden Fall ein Podcast, unser Podcast der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Ihr könnt uns auch folgen, sehr gern auf Instagram, erleuchtung_garantiert. Wie immer kommen Redaktion und Technik von Andi Gredig, den ihr gehört habt, und der Podcast-Schmiede. Wir sind dann wieder zu hören, genau in einem Monat.
Vielen Dank.